Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ja, das war eine englische Serie und ich habe durch ein Casting die Rolle bekommen. Ich wusste damals schon, dass ich Schauspieler sein will. Ja. Und ich bin danach, einer der Hauptdarsteller in der Serie war ein Schauspieler aus der Serie Friends. Ja. David Schwimmer, der Ross gespielt hat. Und irgendwie hat er hat sich so gut mit meiner Familie verstanden und meine Eltern haben seine Eltern kennengelernt und Family. Ich war irgendwie so ein Adoptivkind am Set. Ja. Und dann bin ich mit 10 Jahren alt zum ersten Mal nach Los Angeles geflogen, alleine. Ja. Und habe einfach ganz normal 2 Wochen lang bei ihm gewohnt. War jeden Tag am Set von Friends, sondern die nächsten 2 Wochen in L.A. bei der Produzentin. Ja. Und wenn ich heute die Geschichte erzähle, denke ich mir so, ist das nicht weird? Ja. Also ein 10-jähriger Junge, der einfach hinfliegt, alleine ein Riesenzimmer hat. Einfach so. Aber es war eine sehr coole Erfahrung, eine spannende Erfahrung. Und ich glaube, das hat mich auch schneller erwachsen gemacht.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid, denn heute möchte ich euch einen Gast vorstellen, auf den ich mich sehr gefreut habe, als er zugesagt hat, hier in diesem Podcast vorbeizukommen. Er ist Schauspieler, er ist Comedian, er kommt aus einer Familie, über die er auch sehr gerne erzählt, die irgendwie alle möglichen Felder beackert, von denen man gar nicht weiß, dass das Felder sind, die man beackern kann. Und er hat eine Biografie, die wahnsinnig aufregend ist. Er ist super charmant, er ist vielleicht auch einer der hübschesten Gäste, die wir jemals hier in der Nils-Bokelberg-Erfahrung gehabt haben. Und ich freue mich tierisch, dass er da ist. Herzlich willkommen, Nadiv Moltke.
Danke vielmals. Was für eine Intro. Danke.
Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Und erstmal zum Setup. Die NBE-ZuhörerInnen kennen das schon. Wir fragen unsere Gäste immer, was sie sich so für Snacks wünschen und was sie gerne so ein bisschen vielleicht irgendwie essen oder schnappern wollen oder so. Du hast gesagt, überrascht mich. Mhm. Und jetzt ist es so, du bist ja Sohn unter anderem von Haya Molche, die ja bekannt ist für die Neni-Restaurants. Dein Name ist ja auch Teil dieses Restaurants, weil Neni, das sind die Anfangsbuchstaben von dir und deinen 3 Brüdern. Und das sind ja, also wer da noch nie essen war, das ist israelische Küche, wahnsinnig lecker. Ich liebe die. Die sind auch oft so mit diesen 25-Hour-Hotels irgendwie verbunden und sind hammer lecker. Und da mussten wir natürlich ein bisschen was auffallen. Jetzt haben wir gedacht, was können wir dir so an Snacks bieten. Und dann habe ich Wenzel, unseren Producer, der heute auch hier bei uns ist und das erste Mal wirklich neben uns sitzt. Wir haben ja mal die Sitzordnung ein bisschen geändert. Ja. Wenzel darf jetzt neben uns sitzen. Den habe ich gestern Abend noch in einen koscheren Supermarkt geschickt, um uns Snacks zu besorgen. Und wir haben jetzt Bagels mit Cream Cheese, Classic. Und dann irgendwie so weißt du, was du da für Schokoriegel besorgt hast?
Ich habe keine Ahnung und ich muss gestehen, ich war zum ersten Mal bei Kosher Life. Bester Laden.
Es ist für mich schon, ich sehe den Geschmack von meiner Kindheit. Das Einzige, was fehlt, sind so eingelegte israelische Gurken. Oh ja. Davon hatte ich schon genug in meiner ganzen Kindheit. Hummus habe ich auch schon genug. Ich esse fast jeden Tag Hummus. Ja. Ich gebe ein bisschen auch in meinen Haaren, wenn ich einen Bad Hair Day habe. aber ich sehe hier Bagels und Schokoriegeln aus Israel und ein bisschen Cream Cheese. Das passt. Perfekt. Ich bin gestern in Berlin angekommen, habe schon eine Currywurst gegessen, also ein Tag reicht, jetzt bin ich wieder auf.
Dann kannst du mir vielleicht sagen, was wir hier haben, weil ich weiß es selber nicht, was es ist.
Also ich sehe hier 2 Riegel Tami eines und das andere, ich kenne das eigentlich nicht, obwohl es ist komisch, weil ich lese es mal vor, hier steht Rice Crisps Nougat and Caramel Bar.
Oh, okay.
Caramel. Ich weiß nicht, warum ich Caramel gesagt habe. Da ist auch kein Akzent drauf. Covered in Milk Chocolate. Also sehr gesund einmal.
Ja, auf jeden Fall.
auf jeden Fall kosher. Aber ich bin immer mit so 2 Sachen aufgewachsen in Israel, also von Süßigkeiten. Einmal ist Bamba. Ja. Das sind so kleine Erdnuss-Snips wie Chips. Halt. Die sind irrsinnig gut.
Wie so Erdnuss-Flips oder was? Wie
genau. Kennt ihr das aus Amerika, diese Cheetos, wo man immer so orangene, neonorangene Finger hat? Das wollte ich nie, aber vom Bamba ist so ein bisschen mehr Pastellfarben dabei. Da kann man einfach dein normales Leben weiterführen, auch wenn man nicht alles abgeschleckt hat. Aber ich freue mich sehr, die zu kosten und ich bin gespannt.
Ja, super, sehr gut. Ich schneide mir mal hier meinen Bagel schon mal auf, dann kann ich dir deinen mal rüberreichen.
Ich habe auch noch eine Frage zu einem Snack, den es dort gab, und zwar der hieß Sticks. Kennst du das zufällig?
Sticks, nein, kenne ich eigentlich nicht.
Okay.
Ist mir jetzt peinlich. Eigentlich, ich sollte wahrscheinlich alle Regeln kennen.
Muss ja nicht peinlich sein, was Wenzel da wieder was er meint, was er da gesehen hat. muss man nicht immer, muss man sich nicht mehr drauf verlassen.
Schön halluziniert im Supermarkt.
Also das, was ich auch immer in meiner Kindheit, in meiner Jugend auch getrunken habe, es sind solche Plastiksäcke mit Kakao drin, also kalte Kakaomilch halt. Und es ist sehr unhygienisch. Man reißt einfach die Ecke ab im Mund und saugt das alles auf in einem und ja.
Das ist eh so schräg. Früher wurde ja auch, es gab zu der Zeit, als es noch den Milchmann gab, auch in Deutschland, wurde ja Milch so in den 70ern, 80ern ganz oft in so Plastikbeuteln. Man hat ja dann extra so ein Gefäß dafür zu Hause, wo man den Plastikbeutel reingepackt hat und hat dann die Milch. Also das ist auch das unpraktischste Gefäß für Flüssigkeiten aller Zeiten. Wieso wurde das im Plastik?
Ich glaube, so hat Corona wahrscheinlich angefangen. Ja. Lauter Kinder, die einfach einen Milchsack im Mund haben. Und dann ich mache mal ein bisschen Cream Cheese. Ich hoffe, ich mache nicht zu viel Geräusche.
Nee, also mach so viel Geräusche,
wie du willst. Wir wollen die Geräusche.
Ja. Okay, das ist gut.
Das ist Leben. Diese Geräusche sind Leben. Jetzt haben wir, wie gesagt, deine Mutter, auch sehr spät, die hat ihr erstes Restaurant, glaube ich, mit 50 eröffnet oder so.
Genau.
Das ist ja auch irgendwie, finde ich auch irgendwie cool. Dann irgendwie nochmal, weil das wäre, glaube ich, ein Alter, in dem viele sagen, ach komm, jetzt will ich mir die Mühe nicht mehr machen. Aber da hat sie irgendwie nochmal richtig losgelegt. So.
Auf jeden Fall. Ich habe heute irgendwie im Uber am Weg hierher darüber nachgedacht. Und ich habe gedacht, wow, weißt du, die Haier, also meine Mutter hat mit 50 angefangen. Und ich sitze am Uber und denke so, weißt du, weil ich habe mir überlegt, so will ich darüber auch reden. Und das ist einfach eine große Inspiration. Es zeigt einfach, dass man nicht, dass es nicht zu spät ist, einen Traum in Erfüllung zu geben. Irgendwie, oder mehrere Träume oft. Weißt du, meine Mutter hat momentan, also hat viel erreicht, auch meine Brüder. Und wie du gesagt hast, mit 50 hat sie angefangen, als Quereinsteigerin, plötzlich ohne Erfahrung wirklich, ein Restaurant aufgemacht und zum Glück war es ein Erfolg. Und dann war ich im Uber und habe gesagt, wow, das ist eigentlich schon eine inspirierende Geschichte und ich habe so viel Zeit noch, meine Sachen zu erreichen. Und da sitze ich, schaue aus dem Fenster und denke, oh, ich bin schon 32, eigentlich nur 12 Jahre, oh mein Gott, ich muss mich beeilen. So lange habe ich eh nicht mehr, aber ja, es ist sehr inspirierend und ich bin sehr stolz auf sie, was sie alles gemacht hat. Und meine Mutter hat immer gemacht, also auch wenn sie keinen Job sozusagen hatte, hat sie entweder Wollpullis gestrickt zu Hause und es an Freunden gegeben oder verkauft, dann hat sie Caterings gemacht, ihr erstes Catering. Eine ihrer ersten Caterings war meine Bar Mitzvah-Feier. Das war so ein Riesenfest, 3 Tage lang im Schloss Ebreisdorf in Österreich und hat das österreichischste Schloss israelisch gemacht und so orientalisch und hat so eine jüdische Klezmer-Band organisiert und viel Middle Eastern-Essen. Und es war aber sehr schön, und es war sehr schön, weil unsere Nachbarin damals hat eine Geburtstagsfeier gehabt und sie hat zu meiner Mutter gesagt, weißt du, ich will, dass du mein Fest machst, meine Geburtstagsfeier, ich will, dass du kochst, dass du alles organisierst und dekorierst. Und sie hat gesagt, ja, natürlich mache ich das gerne, aber natürlich, ich mache es gratis, also ich würde kein Geld verlangen, wir sind Freunde. Ja. Und die Edda, unsere damalige Nachbarin, hat gesagt, ich will, dass du irgendwas verlangst, weil sonst nimmst du auch deine Arbeit nicht ernst und dann bist du auch keine Professional. Und es war ziemlich schwierig für meine Mutter. Sie ist immer sehr harmonisch und sie will keinen Konflikt haben. Jetzt ist sie viel besser.
Das kann ich gut verstehen.
Ja, aber sie hat gesagt, okay, ich respektiere das und dann nehme ich eine symbolische Summe. Und seit dem Tag hat sie eigentlich gesagt, wow, ich kann das machen. Ich kann auch damit eine Karriere aufbauen. Und
cool.
Da ging es los, ja.
Dann ist ja sozusagen auch von, ist dank Eddas Hilfe irgendwie auch irgendwie einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Irgendwie.
Absolut.
Cool.
Und dank Eddas Hilfe und dank Eddas Ehemann, dass er eine kleine Summe, also ist alles relativ, aber eine Summe in meinen ersten Spielfilm investiert hat und da habe ich mein erstes Projekt angefangen. Also danke an die ganze Familie.
Aber das finde ich, ich finde das ja, das ist ja etwas, wenn man sich mit dir beschäftigt, was einem ganz oft immer wieder auffällt und wo man immer wieder drauf stößt, was ich auch so toll finde, ist, dass so diese Familienbande und die Familiengeschichte bei dir immer eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also in allen Dingen, die du tust, sind, und jetzt mit Familie meine ich nicht nur die Kernfamilie, sondern auch, ihr seid ja offensichtlich auch eine sehr offene Familie, eine sehr gastfreundliche Familie, habt ein sehr offenes Haus, in dem irgendwie immer Leute willkommen sind. Und auch jetzt zum Beispiel dein aktuellstes Comedy-Special habt ihr zu Hause, bei dir zu Hause oder im Haus deiner Eltern aufgenommen. Genau. So eine kleine Bühne da gebaut im Durchgang und dann sitzen da Freunde und Familie und du spielst ihnen dein Special vor.
Genau.
Was ich auch, was extrem ungewöhnlich ist und was ich echt so geil fand, weil man sofort als Zuschauer auch sich so als Teil davon fühlt und so und irgendwie auch sich auch so willkommen fühlt irgendwie. Das ist irgendwie, finde ich, sehr besonders in seiner Wirkung so. Aber da, deswegen hat man so das Gefühl, bei dir ist immer Familie und so, das spielt immer überall mit, das schwingt immer überall mit so.
Auf jeden Fall. Familie ist für mich irrsinnig wichtig und ich glaube, ich hätte meinen Weg nicht geschafft ohne den Support für meine Familie. Nicht nur natürlich auch am Anfang meiner Karriere finanzielle Unterstützung hier und da, natürlich. Ich bin sehr privilegiert da, aber auch eine emotionale Unterstützung, moralische Unterstützung.
Ja.
Und das spielt für mich eine sehr wichtige Rolle. Und ich kann mir nur vorstellen, wenn ich einmal Kinder haben werde, werde ich auch alles geben, um sie zu unterstützen. Und meine Eltern haben nie gesagt, weißt du, wir brauchten nicht die besten Noten in der Schule, um eine Belohnung zu bekommen. Also es war wichtiger für meinen Vater, dass wir auch Bäume klettern und nicht nur 10 Stunden am Tag Mathematik lernen. Obwohl, es war jetzt auch nicht, dass sie sagen, hey, ihr kannst jetzt nur, weißt du, in der Schule schlechte Noten bekommen. Das ging natürlich auch nicht. Ja. Aber es war sehr wichtig, dass wir unsere Leidenschaft, wie sagt man, austoben und leben.
Ja.
Und solange, dass wir glücklich sind und nicht faul sind, also dass wir machen, dann haben wir die volle Unterstützung von meinen Eltern und mittlerweile sind meine Brüder auch so erfolgreich, dass sie mich sehr an meinem Weg unterstützen.
Ja.
Und es ist sehr wichtig, vor allem als Schauspieler und als Comedian, es gibt so viele Momente, jeden Tag Momente, wo man entweder ein Nein bekommt oder ich kriege ein Casting nicht oder ich kriege keine Antwort oder mein Witz funktioniert nicht oder was auch immer. Oder ich kann mich jetzt 3 Monate lang, habe ich keinen Job. Es ist schwierig, weil man muss alles einfach reingeben.
Ja.
Aber man bekommt phasenlang sehr oft nichts irgendwie zurück von Jobs. Und da ist es für mich ja sehr wichtig, dass meine Brüder mich immer unterstützen. Und ich kann immer mein Telefon nehmen, anrufen und die sind innerhalb von einer Sekunde da. Mein Vater zum Beispiel hat, als ich aufgewachsen bin, er war ja ehemaliger Pantomimenkünstler und dann Körpersprache-Experte und hat viele Seminare gegeben um die ganze Welt.
Ja.
Er war, als wir jünger waren, sehr oft nicht zu Hause. Er war viel auf Tournees und auf Reisen, bei der Arbeit. Aber sobald wir was brauchten, ich verlerne schon mein Deutsch, sobald wir was brauchten, war er innerhalb von Minuten da. Auch wenn es nicht wichtig war. Wenn das Internet funktioniert irgendwie zu Hause nicht. Oder wie funktioniert dieses DVD- oder VHS-Spieler.
Ja.
Und außer er war in einem extrem wichtigen Termin oder mitten in einem Seminar, war er immer da.
Ja.
Und das finde ich wichtig. Man muss nicht immer physisch neben jemand stehen und die Hand halten, aber einfach das Gefühl geben, wenn was ist, bin ich für dich da.
Mhm.
Ja.
Ja, das stimmt. Dein Vater, wie du schon sagst, sehr berühmter Pantomime, Sammy Molcho, wahrscheinlich einer der, weiß ich nicht, 5 größten Pantomime der Welt irgendwie. Und ich habe gelesen, dass er, und das macht er heute zum Teil auch noch, dass er eben so Seminare gibt für so Firmen, wo man so Körpersprache lesen lernt und wo er dann irgendwie auch so erzählt, ja, das macht sich schon in den kleinsten Bewegungen und Mimiken bemerkbar und so. Gab es nicht auch manchmal so Phasen, wo man dann auch als Teenager irgendwie zu Hause gedacht hat, so, oh Mann, jetzt fängt Papa wieder an, mich hier so zu lesen oder so zu versuchen, irgendwas in mich rein zu interpretieren oder vielleicht, oder vielleicht sogar, dass er Sachen erkennt, die man irgendwie einfach nicht von ihm verstecken konnte oder
also
so?
Wir konnten nie lügen.
Ja.
Wir sind auch ein sehr offenes Haus. Also wenn wir zum Beispiel Freitagabend alle gemeinsam essen zu Hause. Früher haben wir auch Schabbat gefeiert. Mhm. Wir sind jüdisch aufgewachsen, aber nicht religiös. Aber das war so eine Tradition, als wir jünger waren, vor allem nach der Schule Freitag. Wir sitzen alle gemeinsam und reden über alles.
Ja.
Innerhalb von Sekunden, wenn mein Bruder, ich bin der Jüngste, ich habe 3 ältere Brüder. Meine Brüder haben sich ein bisschen mehr ausgetobt, früher ausgetobt, haben Sachen probiert, experimentiert. Und mein Vater wusste innerhalb von einer Sekunde, oh je, er versteckt was, irgendwas, er lügt. Oder, und ich glaube, dass er natürlich immer irgendwie on ist, in diesem Sinne. Also natürlich, er kann nicht lesen und ich glaube, er hat klarerweise ein sehr schnelles und starkes Gefühl für wie jemand sich fühlt vielleicht in einem Moment oder ob jemand sich unwohl fühlt oder irgendwie etwas im Gedanke hat. Und er kann jetzt keine Gedanken lesen, aber er weiß, wann irgendwas ist. Ja. Weißt du, auf Englisch sagt man so, he knows what's up.
Ja.
Aber es war auch sehr schön, weil wir nie Angst davor hatten, offen zu reden. Ja. Auch als wir jünger waren. Das habe ich von meinen Eltern sehr gelernt. Mein Vater sagt immer, ihr könnt mich alles fragen, aber ihr riskiert dabei eine wahre Antwort.
Ja.
Also es ist nicht, man muss nicht alles sofort erzählen, aber wenn man offen redet, wenn man offen fragt, dann kommt auch eine wahre Antwort. Und das, das nehme ich bis heute mit. Ja.
Ich stelle mir so eine Superhero-Familie vor, die so in einer Sekunde sind alle da, wenn man was braucht, die kommen so zack, tauchen die so auf. Aber keiner kann lügen. Keiner darf lügen.
Auch nicht auf FaceTime, glaub ich mir. Oft habe ich probiert, so meine Kamera funktioniert nicht. Also ich kann es in deine Stimme hören. Ich so, okay, ich habe wieder Geld gestohlen von euch und von Bank of America. Nein.
Aber das ist, ich frage mich so, will man, ich, das ist etwas, wo ich echt viel drüber nachgedacht habe. Auch, du hast das auch in einem Special unter anderem erzählt. Und dieses, ich frage mich immer, will man denn immer so, muss jedes Gespräch immer so super ehrlich sein? Will man nicht manchmal einfach nur hören, selbst wenn es nicht stimmt, so, ach, das hast du super gemacht oder so. Also weißt du, was ich meine? So dieses, will man immer ehrliches Feedback haben?
Das ist eine gute Frage. Sorry, ich habe gerade einen riesen Biss vom Bagel.
Alles gut, ich muss mir auch mal hier.
Und es schmeckt so gut.
Ja,
ja, ich muss zugeben, ich habe lange nicht mehr einen Bagel gegessen. Yummy. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwie ein Switch-Off zu machen. Ja. Ich kann es mir auch vorstellen, für meinen Vater muss es anstrengend sein. Immer irgendwie...
Das stimmt.
Dass, auch wenn er es nicht will, man sieht Sachen.
Zu checken.
Ich, ja. Zu checken. Mhm. Ich glaube, da muss man gut trainiert sein, um das einfach ein bisschen zu... Man kann es nicht ausschalten, aber vielleicht einfach ein bisschen ruhiger zu machen oder loszulassen.
Mhm.
Natürlich sind da viele Momente, wo ich einfach ohne Judgment, ohne Beurteilung einfach irgendwie loszulassen, weißt du, Sachen zu sagen ohne, aber das Schöne ist, und das kann ich kann wirklich nur für die Familie reden, aber, und vor allem meine Eltern, sie beurteilen nicht, also sie werten es nicht, weißt du, sie sagen einfach, wir hören zu und wir geben offenes Feedback, aber eigentlich waren sie nie so, weiß ich nicht, so,
mach das so
oder ihr dürft es nicht so machen.
Mhm.
Vor allem im Judentum, finde ich, die Antwort liegt oft zwischen A und B.
Ja.
Es ist nicht immer schwarz und weiß.
Ja.
Und oft sind es nur Fragen mit keiner richtigen, konkreten Antwort. Es ist eine Analyse, wir reden darüber. Deswegen liebe ich die Tradition dahinter, zum Beispiel beim Schabbat machen. Ich habe lange nicht mehr Schabbat gefeiert.
Ja.
Aber diese Geschichten sind schön zu hören, weil man hat auch die Freiheit, über verschiedene Geschichten selbst eine Analyse zu machen und selbst es in verschiedenen Wegen zu sehen. Also es gibt nicht immer eine genaue Antwort. Aber ja, ich glaube vor allem, zum Beispiel vorgestern, wollten alle meine Freunde was machen, gemeinsam, Abendessen und so weiter. Und ich wollte einfach einen Tag für Nadiv haben. Das heißt, alleine, ohne offene Gespräche, ohne irgendwie über Politik zu reden, auch nicht über meine Comedy, auch nicht. Ich wollte eigentlich nicht einmal zuhören, da sitzen und zuhören, weil einfach nur zu Hause sein, sein.
Ja.
Dann habe ich im Endeffekt Friends angeschaut und bin eingeschlafen. Es war sehr, 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 sehr schön.
Ja.
Ich habe es nicht einmal geschafft, selbst mit mir selbst zu spielen am Abend. Ich bin einfach eingeschlafen, okay, ja.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist ja auch wichtig für die Seele und für die Psychohygiene, dass man einfach mal so Tage hat, wo man auch so kein Input, kein Output, nix irgendwie, wo man einfach nur so vor sich hin vegetiert. Also
deswegen machen wir jetzt weniger Abendessen mit der Familie, sondern mehr Sauna. Einfach, wo man sehr ruhig sein muss, vor allem in Österreich. So, bitte, ruhig. So, sorry, Papa, ich darf nicht darüber reden jetzt.
Du bist ja der jüngste von vier Brüdern. Und ich bin ja auch, ich habe auch drei ältere Geschwister. Ich bin allerdings, gibt es so ein kleines Gap zwischen uns. Also die drei sind so altersmäßig immer so ein Jahr auseinander und 10 Jahre später kam ich. Und ich finde aber, ich weiß nicht, ob das an diesem Gap liegt oder ob das vielleicht prinzipiell so ist, deswegen wollte ich jetzt mal fragen, als Jüngster, das ist schon eine sehr komfortable Situation, in der man da ist, wenn man der Jüngste in der Familie ist, weil die Eltern sozusagen bei allen davor schon alles haben falsch machen können und alles ausprobiert haben und auch alle Katastrophen schon miterlebt haben. Und wenn man dann als Jüngster kommt, ist man nur noch verhätschelt und alle, also die ganze Familie kümmert sich um einen, auch alle älteren Geschwister und so, alle sind für einen da. Das ist eigentlich die beste Position, die man haben kann, oder?
Eigentlich schon. Und ich habe auch einen riesen Vorteil gehabt. Ich lerne halt von den Fehlern von meinen Brüdern. Also ich bin da oft Ich habe einfach Entscheidungen getroffen, auch früh, wenn ich, weiß nicht, als ich 12, 13, 14 Jahre alt war, so diese Teenage-Jahre, wo man normalerweise Sachen macht, wie man trinkt viel oder man, weiß ich nicht, man raucht Marihuana, verschiedene Sachen. Ja. Ich habe am wenigsten da teilgenommen, weil ich einfach gesehen habe, ich habe von ihren Erfahrungen, ich würde nicht sagen ihre Fehler, ihre Erfahrungen gelernt und ich konnte selbst entscheiden, will ich da eigentlich eine Stunde ein Gespräch haben mit meinen Eltern über diese, will ich es machen oder lasse ich es lieber? Und das hat natürlich einen Vorteil. Der Nachteil ist, ich glaube, die Eltern vergessen manchmal, dass man da ist. Sie sind so, er überlebt schon. Ich so, in vielen Wegen haben meine Brüder mich großgezogen. Es war auch so lustig, ich bin mit 8 Jahre alt schon oder mit 7 schon alleine war ich auf dem Flugzeug, bin irgendwo hingeflogen mit so einem riesen Schild, wo steht so underage oder irgend so das damals. Und meine Eltern waren so locker. Ich bin mit 10 Jahren zum ersten Mal alleine, also ich habe meine erste Filmrolle gespielt, als ich 10 war.
Ja. Was war das für ein Film?
Das war damals eine Miniserie eigentlich, für eine der ersten Miniseries für NBC und Warner Brothers, war eine amerikanische Produktion, Uprising hieß die Serie. Das war über den Zweiten Weltkrieg, Warschauer Ghetto, Resistance Fighters. Eine irrsinnig schöne, wahre Geschichte. Eine traurige Geschichte, aber eine tapfere Geschichte im Zweiten Weltkrieg.
Also bist du aber auch schon englischsprachig aufgewachsen.
Also genau. Also ich bin schon vom Kindergarten, haben wir Englisch gelernt. Okay. Ich war auf der Vienna International School. Und ja, wir sprechen alle Sprachen zu Hause. Ja. Das heißt eigentlich nur eines, wir können keine einzige Sprache fließend reden. Meine Eltern sprechen Hebräisch untereinander, wir Brüder Englisch. Ja. Und dann reden wir Deutsch mit unseren Eltern. Und ja, genau.
Aber kannst du auch Hebräisch, ja?
Ja, schon. Ja. Ich verstehe Hebräisch, aber ich habe es auch verlernt. Und ich muss es jetzt wieder lernen eigentlich. Das ist eine schöne Sprache. Aber ja, das war eine englische Serie und ich habe durch ein Casting die Rolle bekommen. Ich wusste damals schon, dass ich Schauspieler sein will. Ja. Und ich bin danach, einer der Hauptdarsteller in der Serie war ein Schauspieler aus der Serie Friends, David Schwimmer, der Ross gespielt hat. Und irgendwie hat er sich so gut mit meiner Familie verstanden und meine Eltern haben seine Eltern kennengelernt und Family. Ich war irgendwie so ein Adoptivkind am Set. Und dann bin ich mit 10 Jahren alt zum ersten Mal nach Los Angeles geflogen, alleine. Ja. Und habe einfach ganz normal 2 Wochen lang bei ihm gewohnt. War jeden Tag am Set von Friends, sondern die nächsten 2 Wochen in L.A. bei der Produzentin. Ja. Und wenn ich heute die Geschichte erzähle, denke ich mir so, ist das nicht weird? Ja. Also, ein 10-jähriger Junge, der einfach hinfliegt, alleine ein Riesenzimmer hat. Einfach so. Aber es war eine sehr coole Erfahrung, eine spannende Erfahrung. Und ich glaube, das hat mich auch schneller erwachsen gemacht, als ich gesehen habe, wie sich Leute dort in Amerika auch am Set benehmen, was heißt es, Schauspieler zu sein, vor allem so eine Comedy-Serie zu beobachten. Ich glaube, seitdem wollte ich auch Comedy machen.
Ja.
Also ja.
Ja, ist ja, bei Friends am Set zu sein, ist ja auch, also ich habe ja in München Regie studiert, an der Filmhochschule, und wir hatten mal einen Dozenten, der durfte mal so eine Woche mit dabei sein, wie Friends produziert wird, also auch im Writers Room und so weiter und so fort.
Ja.
Und der hat zum Beispiel erzählt, dass die, wenn die so aufgezeichnet haben, wenn die getaped haben und dann gemerkt haben, dass ein Joke nicht funktioniert hat, dann haben die sofort die Aufnahme unterbrochen und die Writer sind sofort hingegangen, haben den neu geschrieben.
Genau.
Und die Schauspieler haben den neu gelernt und haben den dann, sind wieder raus und haben den wieder gespielt, bis der Joke saß sozusagen.
Genau, es ist wie eine Maschine. Und das Coole ist, sie proben halt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
Ja.
Und dann am Freitag ist ein Live-Publikum dabei.
Mhm.
Also wenn man dieses Lachen hört, ist alles echt.
Ja.
Da waren, glaube ich, 300 Leute im Publikum. Und man merkt auch, wenn ein Witz nicht funktioniert, innerhalb von 2 Minuten kommen 5 Writers, 10 Writers. Und
crazy.
Es ist crazy zu sehen. Ich kann mich noch erinnern, da war eine Szene, wo Ross und Rachel hätten sich küssen sollen.
Ja.
Und der David Schwimmer und Jennifer Aniston, das war auch so in der 8. Staffel schon oder so, haben gesagt, weißt du, irgendwie, es funktioniert nicht so. Es ist unsere Geschichte. Wir dürfen es nicht, weißt du, unser Publikum wird uns nicht das verzeihen, weißt du, es ist zu früh, dass wir wieder zusammenkommen, es ist zu, und es war so ein Riesenmoment, und dann haben sie es wirklich innerhalb von 5 Minuten umgeschrieben, und dann war es so, dass sie ihn küssen wollte, und er ist so zurückgezogen, und dann war es ein Riesenlacher und ein Comedy-Moment, anstatt ein Romantic-Moment, das, weißt du, wo jeder sich wirklich, also es war spannend zu sehen, wie viel Input jeder hat.
Ja, super, geil, da dabei gewesen zu sein, und das miterlebt zu haben.
Ja.
Ich habe auch, aber ich kann das gut verstehen. Also meine Eltern waren auch so, die haben mich auch früh einfach in die Welt geschickt. Das ist wahrscheinlich echt, wenn es dann das vierte Kind ist, da denkt man, komm, was soll passieren?
Er überlebt.
Ja, er überlebt. Ich weiß, ja. Also die haben mich mal, ich war mal 2 Wochen in Frankreich bei einem Geschäftskollegen von meinem Vater, der in der Nähe von Paris gewohnt hat. Der hatte auch eine große Familie, der hatte 2 ältere Töchter und hatte einen Jungen in meinem Alter. Und da haben meine Eltern mich 2 Wochen hingeschickt und ich hatte gerade 2 Jahre Französisch in der Schule. Also es war keine Chance, dass ich mich wirklich hätte verständigen können. Und habe gedacht, komm, da lernt man das und so. Und habe ich einfach da so alleine, also bin ich auch alleine mit dem Zug hingefahren und so, alleine nach Paris.
Wow. Ich finde das so wichtig, ja. weil auch, ich glaube, nur so lernt man verschiedene Kulturen auch. Wir sind in Österreich aufgewachsen, in Wien. Meine Eltern kommen aus Israel. Meine Mutter hat rumänische Abstammung, mein Vater bulgarische, spanische Abstammung. Es ist sehr international und ich glaube, es war für meine Eltern wichtig. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum wir auf diese Schule in International School gegangen sind, weil sie wussten, das sind Kinder von der ganzen Welt. Mhm. Und das war sehr wichtig für meine Eltern, dass wir das auch verstehen und lernen und respektieren. Und ich finde, das ist auch das Schöne an Comedy, dass das Lachen und Humor und Witze in vielen Aspekten eine internationale Sprache ist, dass wir alle gemeinsam teilen und damit Erfahrung haben. Jeder Mensch lacht. Ja. Und es war sehr wichtig für mich. Ich glaube, heute bin ich der Mensch, den ich bin und ich lerne jeden Tag neue Sachen und ich mache Fehler wie jeder andere Mensch, aber ich sehe es als großer Vorteil, dass ich auch die Welt erlebt habe und weiterhin erlebe. Und natürlich, ich bin sehr privilegiert, das verstehe ich. Ja. Es ist nicht leicht, dass man einfach um die Welt reisen kann, das verstehe ich auch. Aber mindestens darüber lesen, mit Leuten reden, Menschen kennenlernen, das finde ich sehr wichtig, aus einem Bubble zu gehen.
Ich glaube, man lernt am meisten in der Fremde, wenn man außerhalb der Comfortzone ist. Ich glaube auch, dass es auf den wenigsten Orten der Welt wirklich schlimm ist, dass man da irgendwie in Gefahr wäre oder so, gerade in Städten und gerade heutzutage irgendwie. Also ich habe eine Tochter, die ist jetzt 20, die ist mit 18 nach der Schule, 18 muss sie gewesen sein, ist sie auch alleine erst nach Vancouver zu Verwandten und dann alleine nach New York für eine Woche oder so. Und ihre Mutter hat gesagt, können wir das wirklich machen? Und wie gesagt, ist doch das Geilste. Also mit 18 alleine in New York, was kann geiler sein? Was kann mehr Spaß machen als das? Und was soll da passieren? Die hat in einem Hotel gewohnt, wo es ein bisschen ätzend war. Aber das ist einem mit 18 auch noch egal. So, weißt du, wenn es irgendwie von der Decke tropft oder irgendwie die Leute laut sind oder so.
Ich finde auch.
Und da habe ich gedacht, also ich würde sie am liebsten noch viel mehr wegschicken, so, weil das ist eigentlich, ich finde, da lernt man am allermeisten, wenn man einfach mal rauskommt.
Wie war die Erfahrung für sie?
Super, sie liebt New York und hat es auch danach noch total geliebt. Ich habe ja dann von hier aus, habe ich ihr so eine Stadtrundfahrt, so eine Hip-Hop-Stadtrundfahrt gebucht, die sie dann gemacht hat und dann wollte sie ins Musical, habe ich ihr hier Tickets gebucht und so und, so cool. Und das war total cool. Also so. Schön. Das finde ich ist ganz wichtig, dass man so rauskommt und die Welt irgendwie sieht. So. Da lernt man einfach am meisten.
Und wir haben auch zu Hause, wie du es gemeint, meine Stand-Up-Comedy-Show habe ich zu Hause gefilmt, bei meinen Eltern zu Hause, also wo ich aufgewachsen bin.
Ja.
Und auch unser Zuhause, wir haben immer ein offenes Haus gehabt. Wir haben viele Gäste gehabt, manchmal haben Leute dort gewohnt, als es bei denen Schwierigkeiten gab. Oder wir haben immer wieder so entweder Adoptivkinder gehabt oder eine bunte Mischung von verschiedenen Menschen, die in und out waren. Und sehr künstlerisch, also viele Künstler haben dort performt und mein Vater, als er in Wien war er Professor im Max-Reinhardt-Seminar.
Ja. So das die bekannte Schauspielschule in Wien.
Genau, und seine Schüler waren, ich meine, irrsinnig begabte Schüler, auch Christoph Waltz zum Beispiel war ein Schüler von ihm viele Jahre. Ja. Sie sind immer im Sommer bei uns zu Hause, haben sie ein Sommerfest gemacht, wo sie Theater gemacht haben, Musik und gesungen. Und,
ja, super.
Und es war für uns vier Kinder so spannend zu sehen. Und ja, ich finde auch, dass deswegen wollte ich meine Show dort machen, weil es eine andere Energie gibt, als irgendwie auf einer Bühne. Mhm. Okay, es war auch Corona, also alles hat zugehabt.
War auch praktischer, klar.
War auch praktischer, aber ich habe so viel in diesem Wohnzimmer erlebt. Meine ersten Theaterstücke habe ich mit meinen Brüdern inszeniert dort, als wir Kinder waren. Weißt, wir haben Michael Jackson nachgetanzt. Ich habe meine Großmutter damals hat mir ein Tigerkostüm genäht und ich war im Musikvideo, wir haben so ein Fake-Music-Video gedreht.
Ja, Nurel, mein Bruder.
Das war damals, ich glaube, wir haben es so, it doesn't matter if you're black or white, obwohl da kein Tiger im Musikvideo ist. Oder gibt es auch ein Musikvideo mit Eddie Murphy,
Remember the time.
Do you remember the time? Es war so eine Compilation. Wir haben so DJ gespielt ein bisschen. iPhone-Syndrom nennt man das heute, glaube ich. So, nach 10 Sekunden, next song. Und ich habe einen Tiger gespielt und wir haben so viele Videos davon. Deswegen wollte ich meine Show auch die Regie führen, weil ich habe immer wieder im Special Sachen reingeschnitten, wie wir Kinder waren, auch Footage von meiner Bar Mitzwa. Ja. Aber das hat uns sehr zusammengebunden und ich habe meinen ersten Kuss dort gehabt. Weißt du, meine auch traumatische Erfahrungen. So.
Deine Mutter hat dich beim Masturbieren erwischt im Wohnzimmer.
Masturbieren erwischt, genau. Und ich habe nur eine Geschichte erzählt in meiner Show. Ja. Das waren mehrere Male. Ich habe von meinen Fehlern leider nicht gelernt. Ich habe meine Beschneidung im Wohnzimmer gehabt. Also es waren schon ein paar crazy Sachen dabei. Und da habe ich gesagt,
very dick related, dieses Wohnzimmer für dich. Irgendwie.
Very dick related. Ja. Wohnzimmer hat viel mit Penis zu tun. Ja. Meine arme Mutter, sie wollte immer eine Tochter haben.
Ja,
man sagt ja, be careful what you wish for. Ja. Und deswegen sind wir auch, glaube ich, so nah aneinander. Wir sind ja alle 2 Jahre auseinander. Ja. Weil meine Eltern konnten eigentlich 7 Jahre lang keine Kinder bekommen.
Ja.
Meine Mutter hat meinen Vater auf 7 Jahre lang auf Tournee unterstützt, als er Pantomime gemacht hat noch. Mhm. Und dann dann haben sie einfach gesagt, okay, wir stoppen das einmal. Let's not try. Mhm. Und plötzlich ging es dann los. Und dann kam der Nuriel und sie hat gesagt, okay, jetzt will ich nicht aufhören. Sofort noch ein. Und ich glaube, beim zweiten wollte ich sagen, okay, machen wir noch einmal, wir brauchen eine Tochter. Nein, es nicht funktioniert. Okay, noch eine Chance. Dann bin ich da rausgekommen. Ich glaube, es hat ein paar Sekunden gedauert, bis sie gemerkt haben, ich bin ein Bub. Und sie so, was ist das? okay. Ein Pimmer. Ein Schlommo da unten. Und es war, ich bin auch sehr oft als Mädchen verkleidet, als ich jünger war.
Ja, ja.
Eine feminine Seite auf jeden Fall. Aber ich finde das auch wichtig. Darüber habe ich mit einer Freundin gesprochen. Was heißt Macho zu sein oder was heißt es, ein Mann zu sein heutzutage? Ich glaube, es ist auch wichtig, beide Aspekte irgendwie in einem zu mischen, von beiden Seiten zu lernen.
Ich glaube, das ist heute mehr denn je irgendwie, dass das auch, dass die Gesellschaft auch dafür offen ist und das irgendwie interessant findet und dass auch dieses neue, so eine neue Idee von Männlichkeit eben, dass quasi alle Geschlechter mit einbezieht in so einen Typ von Männlichkeit.
Genau, und auch da einfach total offen zu sein, wie immer diese Person sich identifizieren will, das zu respektieren und aber auch immerhin darüber sich irgendwie trauen, Witze darüber zu machen. Nicht nur darüber, generell über alle Situationen im Leben. Ich mache mich über mich selbst lustig.
Ja.
Ich habe auch Momente natürlich, wo manchmal klappt es, manchmal nicht, wo ich mich über andere Menschen, nicht andere Menschen lustig mache, aber über ihre Erfahrungen oder vielleicht ihre Misserfolge, aber ohne Wertung, also Schadenfreude zu haben, ohne Wertung, irgendwie, ohne Judgment, damit es auch nicht verletzlich ist. Und das ist schwierig. Das ist manchmal eine schwierige Balance und ich würde sagen, meine Comedy ist generell 95% über meine eigene peinliche Geschichte. Und da habe ich nie Angst irgendwie, über mich selbst lachen zu können.
Ja.
Und ich mache ja auch viele Witze in meiner Stand-Up-Comedy-Show, jetzt der, die, das, was auf YouTube ist, so über genau das. Was heißt es, Mann zu sein? Was heißt es, in so einer Familie aufzuwachsen?
Ja.
Momente, wo ich mit einem Junge geflirtet habe. Und manche Leute schreiben mir so, aber da denken Leute, dass du auch schwul bist danach, oder?
Ja.
Und dann erfahren wir, dass du nicht schwul bist, dass du eine Freundin. Ich denke mir immer so, es ist doch ganz egal, was ich bin. Who cares?
Ja. Ja.
Ich glaube, meine Mutter wünschte sich, dass ich vielleicht das eine davon vielleicht einen schönen Mann nach Hause mitbringen kann. Sagt meine Mutter immer, wir haben noch Zeit. My life's not over.
Ja, sie weiß es ja am besten. Sie hat ja erst mit 50 ihre Restaurants gegründet.
Genau.
Also da kann noch viel passieren.
Ja.
Und ich fand das auch, was ich auch sehr witzig fand an diesen Geschichten aus eurem Wohnzimmer, so wenn du von früher erzählt hast, ist, dass deine Eltern offensichtlich ein großes Faible haben für japanische Sex-Porzellanfiguren, die da in so einer Vitrine stehen. Da erzählst du sehr ausgiebig von und dann zeigst du sogar ein paar.
Ja.
Und die sind echt super weird, muss ich sagen, an dieser Stelle.
Ja, die meisten Kinder da in meinem Alter haben damals mit Autos gespielt oder mit, weiß nicht, Lego zusammengebastelt.
Ja.
Wir mussten mussten ist eine Übertreibung. Wollten vielleicht mit japanische Sex, Kamasutra Sexfiguren spielen. Wir sind immer viel, wir haben ein großes Haus, viel rumgelaufen, rumgetobt. Und in diese Glasvitrine sind die Figuren manchmal auseinandergekommen.
Ja.
Als wir irgendwie viel im Wohnzimmer getanzt haben und so weiter. Und ich musste dann die zwei Figuren so zusammen...
Wie kann man sich die vorstellen, diese Figuren? Wie sahen die aus?
Also eine Figur ist ein Riesenpenis. Eine japanische Frau umwickelt sich um den Kopf.
So meine Liebe, very dick related.
Very dick related. Ich habe meine ganzen Oscar-Reden so geübt vorm Spiegel. Dann gab es kleinere Figuren. Also es sind wirklich hardcore. Wo so ein Penis das, ja, in einer Vagina drinnen ist, aber es sind zwei separate Figuren. Und da habe ich meine erste Positionen gelernt. Ich so, also die, okay, und also die Frau umwickelt sie, aber mein Penis ist nicht so groß. Das ist eine Statue hier. Das ist life size. Also mein Vater so, nein, schau dir in der unteren Vitrine, das sind da kleinere Figuren. Das ist vielleicht mehr für dich zu lernen. Ich so, okay. Ah, der ist auch beschnitten. Okay, jetzt sehe ich mich selbst in diese kleine Porzellanfigur.
Aber das ist ja auch, als Kind ist das ja auch wahnsinnig faszinierend, so diese Figuren. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das so eine Anziehungskraft auch hat und so. Ich meine, du bist ja auch sehr, bist ja offensichtlich auch sehr frühreif gewesen. Ich glaube, in einem Special hast du erzählt, dass du mit Masturbieren im Alter von 9 angefangen hast.
Oh je, habe ich das gesagt?
Ja, also ich bereue immer super, Sachen, dass ich sag, super early irgendwie.
Ja.
Also ich habe so, ich glaube, ich war schon zweistellig. Ich glaube, so 10, 11 wäre ich mir schon gewesen.
Ich war neun, aber ich habe auch nicht irgendwie, ich glaube, es war eher... Wieder, ich bin mit Brüdern aufgewachsen, weißt du, also ich habe von denen nachgemacht und ich wollte einfach ein Teil davon sein, also alleine Teil davon sein, das muss man auch dazu sagen, aber ich kann mich noch erinnern, dass das, wenn wir jetzt ganz offen reden, wie beim Schabbatessen, das Gefühl war da, aber ich war noch nicht reif genug oder erwachsen genug, um richtig, glaube ich, so einen Orgasmus zu haben oder irgendwo, wo meine Tränen rausgekommen aus meinem Pimmel. Meine traurigen Tränen. Lusttränen.
Ja, verstehe.
Aber interessanterweise habe ich mit 6 viel später angefangen.
Wie wann?
Ich war 19, entjungfert, ja.
Aber weil du keine Gelegenheit hattest. Du hättest gerne schon vorher. Oder
ich glaube, ich habe ein paar Momente gehabt, aber ich war ziemlich nervös und es ist auch oft so bei Stand-Up-Comedians, finde ich. Man traut sich Sachen zu sagen, aber dann im echten Leben ist es so, okay, aber jetzt ist es echt, nein, ich war auch, ich brauchte einfach ein bisschen Zeit, weil ich habe vieles früh erlebt, viele Sachen, aber Sex, also spezifisch Sex, erst später, als ich in New York Schauspiel studiert habe. Und ja, ich glaube, dass ich Momente hatte, dass die Sache war, ich war erstens mal, das ist keine Ausrede, aber ich war immer sehr klein, sehr dünn, ich war immer der beste Freund, ich habe viele Freundinnen gehabt, habe noch immer, die meisten von meinen besten Freunde sind Frauen. Irgendwie war ich immer der Lustige und ich habe sie alle zum Lachen gebracht, aber dann, wenn es um ernste Sachen ging oder um, oder vielleicht nicht um ernste Sachen, weil sie haben mich immer ernst genommen, aber wenn es um Sex ging oder Liebe oder solche Sachen, war es immer so, ja, aber du bist der Funny Guy, der junge, lustige, wir brauchen dich in diese Rolle. Und sie haben normalerweise sich mehr mit älteren Typen irgendwie, weiß ich nicht,
die so ein bisschen so reifer wirkten oder so.
Ich war, glaube ich, mature, aber ich war jetzt nicht reif. Ich war noch ein Junge. Ich finde, dass ich erst jetzt, ich bin 32, finde ich langsam meine Reife, erstens mal physische Reife, aber auch eine innere Reife. Wie gesagt, ich glaube, ich war immer erwachsen in vielen Dingen, weil ich auch so aufgewachsen bin, wie gesagt, über alles zu sprechen und meine Brüder. Aber erst jetzt kann ich die Sachen auch kommunizieren, auch mit mir selbst kommunizieren. Ich habe diese Gefühle gehabt, aber und ich probiere das. Ich merke auch bei all meinen Comedy-Shows, ich will bei jeder Show einfach mich verbessern, vertiefen und da braucht man einfach Erfahrung und nicht nur Comedy-Erfahrungen, aber Lebenserfahrungen. Und erst jetzt im letzten Jahr, 2 Jahre, habe ich viele Sachen erlebt, die ich bis jetzt nicht erlebt habe. Das macht mich auch als Schauspieler besser und als Mensch besser.
Ist vielleicht aber auch eine Sache, über die ich auch viel nachdenke. Also ich kann auch ganz viel davon nachvollziehen, was du erzählst. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich so, seit ich habe ja mit 17 damals bei Viva angefangen, also beim Fernsehen als Moderator, und das war halt einfach super jung, aber ich hatte ja, wie gesagt, drei ältere Geschwister und war es von daher eigentlich auch schon gewohnt, so seit ich 15, 16 war. Also ich hatte einen besten Freund, der war so in meinem Alter und ansonsten haben wir einfach nur mit Älteren rumgehangen. Mich haben Leute in meinem Alter gar nicht interessiert, weil da oft einfach uninteressante Sachen erzählt wurden, aber ich hatte halt einen großen bekannten Freundeskreis über meinen Bruder, über meinen ältesten Bruder zum Beispiel, mit dem habe ich viel rumgehangen und auch eben dann mit seinen Kumpels, die alle so in seinem Alter waren. Die waren halt alle 12 Jahre älter als ich oder so. Und als ich dann bei Viva war mit 17, habe ich halt quasi ein komplettes Arbeitsumfeld gehabt, wo nur Leute waren, die alle Mitte 20 aufwärts waren. So. Und ja, ich irgendwie so der eine war, der noch zur Schule gegangen ist, irgendwie noch so super jung war. Und ich glaube, dass das, was mit einem macht, wenn man immer nur mit Älteren abhängt, dass man da irgendwie, ich will nicht reifen sagen, weil das ist es nicht, aber man kriegt so ein anderes Gespür für was wichtig ist und was unwichtig ist, irgendwie auf so eine gewisse Art, finde ich.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe die besten Freunde, ich schätze sie so sehr und sie bedeuten mir die ganze Welt, aber erst jetzt in den letzten Jahren habe ich mich mit auch Künstler umkreist und Schauspieler und verschiedene, ich habe immer dieselben Freunde gehabt. Irgendwie. Mhm. Ich war in dem Sinne schon in einem Bubble. Mhm. Und ein good Bubble, sehr internationales Bubble, aber ich habe auch diese Erfahrung gebraucht, weg davon zu kommen, weil ich wollte immer irgendwie, auch als ich jünger war, ich bin nach Amerika gegangen, aber hauptsächlich nur, damit ich zurückkommen kann und Geschichten erzählen kann. Oder ich wollte in diesem Film ein bisschen eine größere Rolle, nicht nur für mich, aber weil ich es für meine Freunde machen wollte oder meine Familie. Und ich wollte denen beweisen sozusagen, dass ich es schaffen kann und dass ich cool bin oder dass ich, und ich glaube, erst jetzt hat sich das geändert und ich mache das auch für mich, also für mich und wenn ich es für andere mache, ist es für auch tiefere Gründe, auch Comedy. Ich mache es nicht, weil ich irgendwie, es fängt immer so an, wenn man jung ist, man macht sich über eine Situation lustig, nur damit jemand lacht. Aber ich finde, umso älter man wird, muss man sich schon ein paar Gedanken machen, wie ist es eleganter, einen Witz zu erzählen. Nicht, dass man nicht über alles reden kann, aber die Art und Weise. Und das habe ich jetzt auch gelernt. Your purpose changes, sozusagen. Weil man hat auch einen Effekt, Worte haben einen Effekt. Und ja, ich finde es eine sehr spannende Reise. Und jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt oft in Los Angeles und ich spüre, dass ich jetzt mein Leben dort aufbaue. Und nicht nur für Geschichten oder nicht nur für meine Freunde, sondern ich mache es auch für mich und mein Herz und meine Leidenschaft. Ja.
Wie ist das denn eigentlich losgegangen, dass du wirklich als Schauspieler, also du hast jetzt gesagt, du wolltest irgendwie mit 7, war dir schon klar, dass du Schauspieler werden wolltest und dann hast du mit 10 eben diese Riesenrolle auch ergattert in dieser Miniseries. Und du hast ja dann auch, bist ja dann auch in Schauspielkurse, Schulen, Seminare gegangen, Workshops. Wie genau ist das denn, wie macht man das? Also es ist ja ein Traum von vielen, nach L.A. zu gehen, nach Hollywood zu gehen, nach Amerika zu gehen, um da irgendwie mit der Schauspielerei anzufangen.
Auf jeden Fall. Ich finde, es gibt nicht immer einen Weg.
Ja, absolut, glaube ich auch.
Genau, es sind viele Türen, die in ein Zimmer, ich habe immer gesagt, wenn die Türen sich nicht öffnen, um in ein Zimmer reinzukommen, dann gehe ich durch ein Fenster irgendwie. Oder durch, I'm gonna break in. Aber ohne creepy zu sein.
Es gibt ja auch das schöne Zitat von deinem Vater, wenn das Leben schwierig ist, einfach aufgeben.
Ja, genau. Wenn das Leben schwierig ist, einfach aufgeben. Oder wie mein Bruder es beim Fitnesscenter sagt, don't break a sweat. Just leave. Ich finde, also für mich, ich wusste schon immer schon, dass ich in Amerika eine Karriere machen wollte. Das wusste ich seitdem und ich glaube, es war auf jeden Fall wegen dieser Erfahrung, als ich 10 war. Und da habe ich den Vorteil gehabt, ich kann gut Englisch sprechen wegen der Schule. Und ich habe Kontakte aufgebaut, schon seitdem ich 10 war, vor allem zum Beispiel dieser Schauspieler aus Friends und die anderen Schauspieler, da war einer dabei, Hank Azaria, der die ganzen Stimmen für The Simpsons macht und so weiter. Aber meine Erwartung war extrem hoch. Und ich glaube, da kommt die Gefahr, weil ich habe gedacht, ich habe einen Plan, weißt du? Meine Eltern, sie waren nie wirklich streng, außer bei ein paar Sachen. Und da, vor allem mein Vater, wenn er sagt, nein, er hat gesagt, wir wollen, dass du zuerst dein normales Leben führst, mit deinen eigenen Freunden, nicht nur, weil du sagst, du warst mit vielen älteren Leuten im Arbeitsfeld. Das habe ich auch gehabt, im Film und dann andere Filme, was sehr wichtig war, aber gleichzeitig auch dein Leben zu führen, mit deinen Freunden, dein Alter, deine... Und meine Eltern waren ziemlich streng, sie haben gesagt, du musst die Schule ganz normal zu Ende machen, mit 18 kannst du dann Schauspiel studieren, dann unterstützen wir dich, auch finanziell, aber du musst es lernen im Theater und danach kannst du deinen Weg gehen.
Klar, ich meine, wenn man einen Vater hat, der auf der Bühne groß geworden ist und genau, der die Bühne groß gemacht hat, dann will der natürlich auch, dass du da das Handwerk richtig lernst.
Auf jeden Fall. Ja. Und ich danke, also es war das größte Geschenk für mich, nicht nur in der Theaterschule, aber auch, ich habe in New York studiert. Die Stadt hat mir so viel beigebracht, einfach dort alleine zu leben. Ja. 3 Jahre
Wie
lang.
Alt warst du da?
Zwischen 18 und 21 war ich in New York. Ja, direkt aus der Schule. Und für mich, ich habe dann aber gedacht, sobald ich fertig bin, ziehe ich nach L.A. Ja. Und dann werden mir alle diese Leute helfen. Ja. Und ich kriege einen Agent, ich kriege riesen Filmrollen, weil ich kenne sie alle, warum nicht?
Weißt du, kommt dann plötzlich das amerikanische und europäische Verständnis von Bekanntschaften.
Genau. Ja. Weil ich habe es, ich bin, ja, für mich, ich liebe es.
Ist genauso passiert, ne?
Es ist genauso passiert, dann habe ich sofort Spider-Man die Rolle bekommen.
Ja. Fünf Oscars,
genau. First Jewish Spider-Man. Hat nicht nur ein Spider-Web, aber auch Lusttränen, der rausschießen kann. ja, mein Pitch hat nicht so gut funktioniert, dann L.A. Ich glaube, es war wichtig für mich, diese Erfahrung zu sammeln, weil ich habe das dann gesehen und gemerkt, okay, ich muss es irgendwie alleine machen und das ist keine negative Sache. Jeder hat seine eigene Reise. Mhm. Ich muss meinen Weg gehen. Und da habe ich meinen ersten Film gemacht. Ich habe einen Film geschrieben, ganz schnell, innerhalb von 3 Wochen. Ja. Und es war ein einfacher Liebesfilm. Ich habe gesagt, ich nehme ein paar Mitzvah-Geld, was noch übrig ist. War nicht viel. wieder, ist alles relativ. Es waren nur 12 Millionen Euro. Nein, es war nicht viel. Wir haben den Film für unter 25.000 Euro damals gemacht. Aber es war ein Kino, also ein Spielfilm, 90 Minuten Kinofilm.
Ja, krass.
Und ich habe gesagt, ich mache die Regie, ich schreibe das Drehbuch, spiele die Hauptrolle. Freunde von mir werden auch die Hauptrollen spielen, die anderen Hauptrollen. Und wir filmen einfach, ohne zu viel darüber nachzudenken. Ja. Naiv ins kalte Wasser zu springen. Ja. Wie meine Mutter es damals gemacht hat beim Neni-Restaurant. Und meine Brüder. Und das hat funktioniert. Ich habe wieder eine Erfahrung gehabt. Es ist nicht der beste Film, aber es ist sehr berührend, glaube ich. Es ist authentisch. Ja. Und dann, ja, es war ein Riesenmoment für mich, weil ich habe gemerkt, wow, ich kann auch die Sachen alleine machen. Es ist schön, Rollen zu bekommen, aber im schlimmsten Fall kann ich mir auch, ich kann kreativ bleiben, ich kann Drehbücher schreiben, ich kann Kurzfilme machen, ich kann heutzutage sowieso mit einem iPhone kann man Sachen drehen, also man kann es wirklich günstig machen. Ja. Und ich glaube, ich habe aber erst jetzt angefangen, eine Karriere aufzubauen als Schauspieler, weil ich erstens mal nicht mehr, es gibt, glaube ich, auf Deutsch kein gutes Wort, um desperate zu beschreiben.
Naja, verzweifelt.
Verzweifelt vielleicht, ne? Wo man so, aber das ist nicht wirklich eine gute Energie, dass man ausstrahlt. Weißt du, wenn ich muss diese Rolle bekommen. Naja. Also ich muss einen Agent haben.
Du meinst mehr so hungrig, oder?
Hungrig ist gut, aber das Gefühl, man muss es nicht kriegen. Man will es haben, man wird es bekommen, man muss es nicht bekommen. Weißt du, es ist, man sagt so, ich sag mir selbst sehr oft so, mein Mantra, I deserve it. Tut mir leid, wenn ich manche Sachen auf Englisch
alles
sage.
Alles gut, alles
ist
gut.
Ist okay, ja. I deserve it, but I'm not entitled to it. Ja. Weißt du, es ist, die Rolle gehört nicht mir. Aber ich will sie bekommen, ich werde alles geben, um die Rolle zu bekommen, aber ich brauche es nicht, weißt du, weil ich auch meinen eigenen Weg mache. Und es ist einfach, man trickt sich so im Kopf. Es ist so fake it till you make it ein bisschen. Ja, ja. So hat mein Vater es auch geschafft in der Pantomime. He faked it till he made it. Ja. Und plötzlich war er berühmt. Ja. Ich meine, man muss auch gut sein als Schauspieler und immer wieder an den Craft arbeiten und lernen. Aber Ratschläge, ich habe einfach... Ja, man muss okay damit sein, viele Neins zu bekommen und nicht davor Angst haben, weil ein Nein bedeutet doch nicht immer ein Nein. Ich habe eine schöne Rede auf TED Talk irgendwann mal gehört, wo jemand sagt, sieh es nicht als Nein, Punkt, sondern Nein, Komma. Ja. Diesmal Nein, aber es kann auch sein, dass das zweite Mal ein Nein ist. Nein, Komma, Nein, Komma, Nein, Komma, Nein, Komma, ja. Irgendwann kommt ein Nein. Irgendwann kommt ein Nein, Komma und dann ein Ja. Irgendwann kommt ein Ja und man braucht Geduld. Man darf nicht aufgeben. Solange man auch glücklich ist und eine Leidenschaft hat, dann muss man den Selbstvertrauen haben, eventuell schaffe ich es. Und ich habe eine andere Timeline als andere. Ja. Da ist kein richtiger Weg. Also für mich war es einfach... Erfahrung sammeln, viele Castings machen, okay mit Neins, mit Rejection und mich zu verbessern und zu vertiefen als Schauspieler. Immer wieder Kurse zu machen. Ich habe das Glück, dass ich mit meinem Vater viel lerne als Schauspieler. Mhm. Und ja, erst jetzt, ich bin 32, erst jetzt habe ich meine Green Card bekommen, ein Agent, ein Manager. Und ich habe letzten Mai, bin ich offiziell nach L.A. gezogen, wieder. Nach jahrelang war ich in Europa. Und es hat einfach funktioniert. Und ich habe eine Rolle bekommen, dann war die nächste Rolle da, die nächste Rolle. Irgendwann geht es einfach mit Momentum. Ja. Und es ist immer, wenn man es nie, wirklich, wenn man es nicht erwartet. Ja. Aber man braucht Geduld. Und ja, es ist aber schwierig, auf jeden Fall. Und Hobbys. Sonst dreht man durch.
Ja. Aber but how is life in L.A.? Also ich meine, wenn man sich das so vorstellt, L.A. ist ja die Stadt, ist ja auch so Boulevard of Broken Dreams, also da sind ja alle, die da hingehen wollen, ja Schauspielerinnen oder Comedian oder sowas werden in der Entertainment Industry. Und da ist doch bestimmt, also man kann sich das ja immer nur so abstrakt vorstellen, aber wenn man jetzt da hingeht und Schauspieler werden will, dann guckt man erstmal, muss man sich ja erstmal orientieren, wo finde ich Castings, wie kann ich da zum Casting eingeladen werden und so.
Also erstens mal braucht man eine innere Stärke, glaube ich. Man braucht eine innere Stärke, du musst irrsinnig viel, du musst an dich selbst glauben.
Genau, du musst ja auch quasi dieser Frust ist ja täglich präsent, den musst du ja so an dir abprallen lassen.
Auf jeden Fall. Ja. Und es ist genau, und deswegen ist es auch wichtig und deswegen schätze ich auch, dass ich meine Freunde habe und mein Support Circle, meine Eltern, meine und Stand-Up-Comedy. Es ist sehr therapeutisch für mich, weil es ist nicht leicht, jeden Tag in L.A. zu probieren, Rollen zu bekommen. Und es war genauso. Vor Jahren haben mir meine Freunde, die nicht in der Industrie sind, fragen mich immer so, aber warum machst du nicht mehr Castings? Ja. Warum hast du nicht probiert, für die Rolle von Spider-Man irgendwie ein Casting zu machen? Und ich habe denen immer gesagt, man hört nicht davon. Es ist so schwierig. Weißt, es ist nicht wie damals, wo man dich auf der Straße erkennt. Ja. Es gibt verschiedene Websites, wo man... Und es ist irrsinnig teuer, ein Out-of-Work-Schauspieler zu sein. Ja. Man muss an sich selbst investieren, an Websites, an Profile auf Schauspielseiten. Ja. Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, dass Casting-Directors irgendwas sehen können. Also auch wenn du jetzt nicht, man sagt ja immer, man muss eine Rolle bekommen, um einen Agent zu bekommen, braucht eine Agentur, um eine Rolle zu bekommen. Und so weiter. So eine Catch-22. Ja. Aber heutzutage ist es möglich, selbst Sachen zu produzieren. Ja. Nehmt euch kreative Leute in einem Umfeld und sagt, okay, wir schreiben was gemeinsam, wir filmen was, auch wenn es nur 2 Minuten ist. Und wenn es gut ist, toll. Und wenn nicht, zeigt es an verschiedenen Freunden, Leuten und lernt daraus und macht nächste Woche noch was. Ja. Und ich glaube, die Erwartung ist sehr hoch. Ja, man muss in eine Netflix-Rolle irgendwie oder einen Film spielen oder einen Kinofilm und dann wird man entdeckt. Aber ich glaube, heutzutage, obwohl da viel mehr Schauspieler sind, habe ich das Gefühl, ist es auch leichter, Sachen zu produzieren. Und es hört sich jetzt kitschig an und vielleicht blöd oder weiß ich nicht, aber TikTok und Instagram, die sind Plattformen, die auch für dich da sein, für dich da sind. Also zum Beispiel Comedy. Ich arbeite mit einem Coach, das ist sehr amerikanisch, so ein Life-Coach. Ja. Und er sagt mir, weißt du, Nadif, du machst Stand-Up-Comedy. An Corona-Zeiten konntest du es nicht machen. Aber auf deiner Instagram-Seite hast du, weiß ich nicht, fast 10.000 Followers. Jeden Tag, wenn du was auf deine Story postest oder auf deinen Feed, es ist gratis sozusagen, zeigst du die Menschen und deine Fans und Supporters und Freunde, was du machst und was deine Leidenschaft ist. Und da kann man eigentlich sehr viel Momentum gewinnen. Ja. Und das schauen sich die Casting-Leute auch an. Und man macht jetzt nicht Videos nur, um viral zu gehen. Also es muss schon, du musst daran glauben. Ja. Aber man hat noch eine extra Chance. Aber es ist, ja, wie gesagt, es gibt nicht einen Weg. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um einen Manager zu bekommen.
Ja.
In Deutschland, crazy. Auch in Deutschland. Und ich war damals schon bekannt eigentlich, also relativ bekannt. Okay, zuerst nicht wegen meiner Schauspielkarriere, sondern wegen meiner Familie. Aber auch da, alle sagen so, oh, es ist dann viel leichter. Ha, vielleicht haben wir Vorteile. Aber im Endeffekt, niemand hat ja gesagt. Keine von den Agenturen in Deutschland haben mich angenommen. Also ja, man braucht einfach Zeit und macht deine eigene Arbeit. Und ich sag immer, 6 degrees of separation. Ich habe bis dieses Jahr keine Agentur gehabt.
Ja.
Eigentlich also bis vor einem Jahr.
Ja.
Aber ich habe in Freud eine Netflix-Serie mitgespielt. Mhm. Ich habe gegenüber von Willem Dafoe gespielt in einem Netflix-Film. Ich habe verschiedene Rollen gemacht und ich habe keine Agentur gehabt. Und man fragt mich, wie hast du es geschafft? Ja. Ich habe diese Leute nicht gekannt. Ich habe Ge-E-Mailt. Ich habe investiert, ich glaube, es kostet ungefähr 120 Euro im Jahr für IMDb Pro. Ja. Da sieht man, welche Filmprojekte gerade produziert werden, ja, wer die Casting-Leute sind. Und ohne irgendwie Leute zu bombardieren mit E-Mails
not
und
so. Pushy. Ja,
not too pushy und wieder. Ja. Desperate. Ja. Es ist einfach eine kurze E-Mail schreiben mit: Hier bin ich, hier ist mein Foto. Ich fange gerade an, ich habe keine Agentur. Falls da eine passende Rolle gibt, ich würde gerne ein Casting machen. Ja. Und wir haben heutzutage den Vorteil, dass die meisten Castings werden alles über Video gedreht.
E-Castings.
Mhm. Also ich habe eine Rolle jetzt gespielt in einem Film, The Gray Man. Das ist ein Riesenfilm für Netflix mit Ryan Gosling.
Die teuerste Netflix-Produktion.
Die teuerste Netflix-Produktion in der Netflix-Geschichte. Russo Brothers haben die Regie geführt, die haben The Avengers gemacht, Captain America. Ich habe die Rolle bekommen aus meiner Wohnung in Wien und ich habe einfach gesagt, ich bin bereit, dorthin zu gehen, wenn ich die Rolle bekomme. Und so war es. Ich habe ein Video geschickt, habe zum Glück irgendwie die Rolle bekommen. Oh, und das ist auch sehr wichtig. Wenn man eine Rolle nicht bekommt, man darf es nicht persönlich nehmen.
Ja.
Wo ich jetzt auch mehr Regie mache, merke ich das mehr und mehr. Es hat auch sehr oft mit dem Typ zu tun.
Ja.
Wenn, ich sage immer, ein Regisseur hat ein Problem. Der Schauspieler ist vielleicht eine Lösung.
Ja.
Für sein Problem oder ihr Problem. Und wenn du diese Rolle passt oder seine oder ihre Imagination für diese Rolle, dann super, dann hast du dein Problem gelöst mit deinen Talente, deiner Begabung. Aber wenn nicht, dann passt du einfach nicht in diese Schiene rein und es hat nichts mit Talent zu tun, sondern es ist einfach diesmal nicht deine Rolle.
Cosmic.
Die Rolle gehört nicht dir.
Ja.
Ja, Cosmic. Believe in the universe.
Ja.
Und alles passiert für einen Grund. Und die nächste Rolle kommt dann. Es ist um die Ecke. Aber ja, alle diese ersten Rollen habe ich bekommen, nur weil ich E-Mails geschickt habe. Und sie haben gesagt, ja, schick mal ein Video. Und so habe ich es bekommen, ja.
Das ist, ich meine, das ist natürlich krass, weil man ja wirklich, wenn man das so schaffen will und auch da, wo du jetzt auch schon bist, hinkommen will und das so machen will, wie du es gemacht hast, muss man ja, also klar, man braucht den Support, das hilft natürlich, den Support der Familie, zu wissen, dass man erstmal weich fällt sozusagen und dass einem erstmal nichts so richtig passieren kann, aber gleichzeitig muss man ja so viel Kraft und Energie aus sich selber schöpfen und aus sich selber und sich selber dazu bringen, nicht aufzugeben ist ja etwas, was extreme Kraft kostet und extrem viel Energie kostet, so on a daily base.
In New York, als ich am ersten Tag in der Schauspielschule kam, der Direktor von der Schule und hat gesagt, ihr sitzt hier alle mit großen Augen, ihr wollt alle Superstars werden, alle Schauspieler werden. Die meisten von euch, ihr werdet es nicht schaffen.
Ja.
Very New York, sehr ehrlich.
Motivationscoach.
Motivationscoach, ja. Obwohl ich mir ist es lieber, eine ehrliche Antwort zu kriegen, weil das Problem ist, wenn man eine Rolle nicht bekommt, normalerweise kriegt man kein offizielles Nein. Ja. Man hört einfach nie wieder.
Ja, ja.
Dann plötzlich kommt der Film raus, ich so, ah ja. Ja. Also ich spiele nicht die Rolle.
Muss ich also nicht mehr warten.
Ja, genau. Ja, ja. Aber man sagt, have Hobbies. Du darfst nicht nur 24 Stunden am Tag nur an
Hustlen,
das denken.
Ja.
Weil ich glaube, umso mehr Selbstbewusstsein man hat im Leben, umso mehr Erfahrungen man sammelt, umso mehr kommt diese confident Energie in ein Castingzimmer rein.
Ja.
Einer hat mir gesagt, wenn du in ein Casting gehst, denk an das beste Sex, das du in deinem Leben gehabt hast. Weil dann kommst du rein mit einer gewissen Aura. Ich hatte
damals
noch keinen Sex.
Und mit Hose runter.
Ja, so ein Ständer. Ich so, mein Gott, was passiert? Ich so, es tut mir leid. Ich zähle, ich bin 19, ich habe es gerade erst verloren. Weißt du, ich habe gerade erst meine erste Erfahrung. Ja, aber ja, und wie du sagst, wie ist es in L.A., wie stellt man sich das vor? Ich bin da hingezogen und ich habe eine Produzentin kennengelernt. Ich habe gesagt, ich bin Schauspieler. Und sie hat gesagt, wow, welches Restaurant?
Ja.
Weil jeder Leute weiß. Ich so, nee. Es steht für Nuriel, Elio, Nadif, Ilan. Aber es ist, ja, man muss einfach auch, ich finde, es hört sich kitschig an, aber was für mich hilft, ist Tagebücher schreiben, ist auch immer wieder Ziele zu setzen und kleine Ziele. Nicht nur, ich will heute schlafen gehen und morgen stehe ich auf und ich bin ein Hauptdarsteller in einem Riesenfilm. Man muss einfach Geduld haben und daran glauben, dass dein Weg wird kommen, solange dass du an die Arbeit glaubst, daran Leidenschaft hast und immer wieder kleine Ziele erreichen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, finde ich.
Ja.
Und ich habe eine Phase lang, ohne Scherz, ich habe jetzt wirklich in mein Tagebuch geschrieben, Ich schreibe immer am Abend, bevor ich schlafen gehe, was ich am nächsten Tag mache, ja. Aber als ob ich es schon gemacht habe. Mhm. Also ich schreibe in der Perspektive so, um 7 Uhr bin ich aufgestanden. Mhm. Um 7.10 Uhr putze ich meine Zähne, oder habe ich meine Zähne geputzt. Mhm. Genau. Und es hört sich so wie Babyschritte an, als ob man wieder lernt, wie man geht. Ja. Aber das Gefühl, das abzukratzen im Tagebuch, ich habe es geschafft, ist sehr wichtig. Kleine Sachen und kleine Änderungen und kleine Wins, sozusagen Gewinne, damit man auch, damit man auch das Gefühl hat, ich schaffe Sachen im Leben. Ich kann die Zähne putzen, ich krieg die Rolle.
Aber wenn du den nächsten Tag immer beschreibst, was du schon geschafft hast, vergisst du dann manchmal Sachen, weil du denkst, du hast sie schon geschafft?
Nein, weil ich habe immer die Liste und bevor ich dann schlafen gehe, schaue ich mir die Liste an und dann tue ich von 1 bis 10 meinen Tag werten? Ja. Raten, ja. Wo ich sage, heute habe ich alles geschafft. Wow, 10.
10 plus, putzen plus war heute Sachen. Eine richtige 10.
Heute habe ich sogar Zahnseide verwendet. Genau. aber ja, ich finde so kleine Tricks, wo man sich einfach selbst diesen Boost geben kann. Und natürlich, das ist vielleicht 3 Tage lang schreibe ich Zähne putzen, dann werden die Ziele größer. aber es ist zum Beispiel so, ich lerne jetzt ein Hamlet-Monolog, to be or not to be. Sein oder nicht zu sein. Und das lerne ich innerhalb von einer Woche. Und dann filme ich das und lerne von meinem Video, was kann ich besser machen. Es sind solche Sachen, wo man merkt, wow, ich kann es. Ich kann es und ich brauche einfach Geduld. Ja. Aber ja, L.A., man muss einfach... Und nicht zu vergleichen. Weil man sieht beide Extremes. Auf der linken Seite Superstars und plötzlich Leute, die es nicht geschafft haben. Man muss einfach nicht vergleichen. Es ist sehr gefährlich mit Instagram, sich dauernd zu vergleichen. Zu sagen, ich gehe meinen Weg... Und ich habe daran Vertrauen.
Ja. Man sieht ja, also, ich habe in letzter Zeit so fasziniert so mehrere YouTube-Videos gesehen. Das ist so der neueste Skandal in L.A., dass da, es gibt so eine Enge, wo die ganzen Züge, die so diese ganzen Amazon-Pakete und sowas alles transportieren, wo die so anhalten müssen, bevor die so weiter verladen werden. Da sind so die ganzen Container auf den Zügen. Und da haben mittlerweile mehrere Leute rausgefunden, haben die Zäune alle aufgemacht und gehen immer in die und knacken die Container, weil das immer nur ein Schloss ist, mit so einem Bolzenschneider und machen die Container auf und nehmen sich so raus, was sie irgendwie interessant finden und werfen dann aber die ganzen Pakete so hin. Und wenn man da so hingeht, ist einfach, fahren diese Züge nur noch zwischen so lauter Verpackungsmüll, weil alle Leute da die Pakete aufreißen und so jetzt gerade vor Weihnachten auch und sich da so bedienen, weil alles nur noch über Amazon bestellt wird und so. Das ist crazy.
Es ist crazy und es ist einfach eine extreme, schau, ich finde, es ist so cool, dass ich habe immer diesen Traum gehabt, in Amerika zu sein, in L.A. Ja. Aber die Wahrheit ist, schaut euch wenn man jetzt hier in Berlin, wir sitzen jetzt in Berlin und ich gehe auf Netflix, manche von den größten Shows sind hier in Deutschland.
Absolut.
Oder in Spanien oder im dies. Also ich glaube auch Manager und Agenturen dort, und es ist sehr ironisch, weil die Sachen werden sehr selten in L.A. gefilmt. Ja. Ich habe jetzt 7 Wochen lang eine Rolle gedreht, so ein Film in der Wüste in New Mexico. Ja. Und ich sage meinen Eltern, ich ziehe jetzt nach L.A. und ich werde jetzt eine Rolle kriegen und dann filme ich da. Und ich kriege die Rolle so, great, ich muss jetzt nach Albuquerque ziehen. Aber es ist spannend, es ist einfach, weil es günstig ist, da zu filmen. Ja. Aber ja, ich glaube, die Chancen sind heutzutage größer, obwohl es mehr Schauspieler gibt, sind größer. Und das größte Kompliment, was ich gehört habe jetzt in den letzten Monaten, ist, nicht dieselbe Produzentin, die gedacht hat, dass ich keiner bin, aber eine andere Produzentin hat gefragt, so, was mache ich jetzt? Und ich sage, ich bin Schauspieler. Ah ja, und kann man dich in irgendwas sehen? Und endlich habe ich das gehabt, wo ich sage, ja, nicht nur vor 10 Jahren habe ich mit 10 irgendwie in einer Rolle gespielt, als ich ein Kind war, aber ich habe jetzt mehrere Projekte. Und die gesagt, you're not an actor, you're a working actor. Und das war so, that's the goal, working actor. Aber ich bin immer für alles offen, weil ich so enttäuscht war in vielen Situationen, wo mir Leute nicht geholfen haben, sage ich immer, ich helfe, wo ich helfen kann. Ich bin jetzt auch nur am Anfang meiner Karriere, aber auch auf Instagram. Es ist so leicht, Leute heutzutage zu kontaktieren. Schreibt mir, weißt du, schickt mir eine Nachricht. Ich kann nicht versprechen, dass ich immer zurückschreibe, aber vielleicht. Und wenn, dann helfe ich auch gerne. Wo ich kann, helfe ich. Und das finde ich sehr wichtig. Pay it forward. Ja. Unterstützt andere, die auch ein Ziel haben.
Teach one.
That's nice. Ja, genau. Ja. Und das ist das Leben miteinander, nebeneinander, in Frieden zu leben und uns alle gemeinsam helfen und supporten.
Ah, das stimmt. Jetzt ist ja, das haben wir heute auch schon ein paar Mal angesprochen, das ist ja auch nochmal interessant, dass du dann jetzt aber relativ spät sozusagen, nachdem ja dann klar war, dass du Schauspieler werden willst und spielen willst und auch Kurse gemacht hast. Ich habe mal, du hast im Interview mal gelesen, du hättest in L.A. Schauspielunterricht genommen und einen Kurs hätte auch Jeff Goldblum gegeben. Deswegen haben wir dir hier Jeff Goldblum auch hingestellt als Foto, damit du dich ein bisschen wie zu Hause fühlst.
Danke.
Und jetzt hast du ja relativ spät für dich auch nochmal Stand-Up-Comedy entdeckt, dass du irgendwie, dass du Bock hast, Stand-Up-Comedy zu machen. Hast dann vor ungefähr 4 Jahren oder so, habe ich mal gelesen, hat ein Freund von dir dich gezwungen, in New York so 5 Minuten auf so einer Open Stage zu machen. Und von da an ging es dann so los und hast jetzt, wir haben es heute schon ein paar Mal erwähnt, ein eigenproduziertes, einstündiges Comedy-Special auf YouTube hochgeladen, das wirklich sehr, sehr sehenswert ist, weil es eine sehr witzige, weil du auch sehr viel Physical Comedy machst und so. Du bist nicht, du stehst nicht einfach nur und erzählst, sondern der ganze Körper ist immer mit im Raum und erzählt irgendwie alles mit und so. Und wieso, also ich glaube, wenn man sich jetzt angehört hat, was du erzählt hast, dann ist es eigentlich fast ein bisschen logisch, dass du auch irgendwann die Stand-Up-Comedy für dich entdeckt hast, weil die so eine Ausdrucksform ist, die ja ähnlich wie Schauspiel funktioniert, aber dass du halt noch mehr Kontrolle hast und es ist ja auch eine Art Regie, es ist ja auch Schreiben, es ist auch Inszenieren, was da so alles, aber man braucht halt nur sich sozusagen, man muss nicht warten, bis andere Zeit haben, sondern man kann das alles mit sich machen und man muss sehr effizient, wie wir gerade eben bei Friends besprochen haben, auf die Wirkung achten, dass es nämlich irgendwie, dass die Leute es witzig finden und dass es Lacher sind und dass es Punchlines gibt und so. Aber wieso ist das so groß für dich geworden? Wieso ist das so ein großer Teil für dich geworden?
Comedy war immer ein Riesenteil von meinen von meiner Kindheit, von meiner Jugend, von mein ganzes Leben. Ich kann mich noch genau erinnern, wie wir jünger waren, im Wohnzimmer zu Hause haben meine Brüder einen Jim Carrey-Film angeschaut. Ace Ventura war das damals.
Und, Pet Detective.
Pet Detective, Classic.
Ja.
Und ich war irgendwie noch zu jung, um alle Witze zu verstehen, aber seine physische Art, wie er sich bewegt hat, wie ein Vogel, weißt du? Und meine Brüder waren am Boden, haben sich totgelacht. Und da habe ich gesagt, wow, das will ich erreichen, wenn ich so eine Freude bringen kann.
Ja.
Und ich habe das immer irgendwie in meinen Genen gehabt, vielleicht wegen meinem Vater und der Pantomime.
Ja.
Ich konnte mich sehr gut bewegen, ich habe Gymnastics gemacht, ich habe sehr viele Gesichtsausdrücke gemacht. Und wenn man meine Comedy-Sachen liest, würde man sich meine Show durchlesen, also im Manuskript. Ich weiß nicht, ich finde es lustig, aber ich glaube, es ist nicht so, es gibt viel smartere und lustigere Stand-Up-Shows, so klüger geschrieben vielleicht, aber nicht vielleicht, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wie man diese Witze und Geschichten präsentiert, das ist so meine, wo ich individuell bin, glaube ich, in meiner Art.
Ein very acting attempt sozusagen.
Genau. Ja. Und irgendwie habe ich das immer gemacht, auch zwischen Freunden, in der Schule. Wie gesagt, ich war immer so der Lustige, aber der Marcello, also mein bester Freund, der ein Riesensupporter ist, der auch hier in Berlin mit mir gerade sitzt. Wir waren in New York damals und er hat gesagt, weißt du, wir lachen immer über deine Geschichten und deine Stories. Du willst auch Comedy-Filme machen, aber du hast nie Stand-Up-Comedy gemacht. Und ich bin nicht mit Stand-Up-Comedians aufgewachsen. Ich habe auch nicht viele Specials gesehen.
Ja.
Aber er hat einfach gesagt, probier es einfach mal. Wir waren in New York und da war ein Open-Mic-Night. Und wir kennen diese Open Mic Nights, das ist, wo man anfängt, lernt, sind vielleicht 7 Leute im Publikum, 5 davon sind auch Comedians, die nicht einmal zuhören, sie denken nur an ihre Witze. Und ich bin so, okay, ich gehe einfach auf der Bühne und ich erzähle irgendwie eine Geschichte, wie ich zum ersten Mal Sex hatte. Und etwas sehr einfach Unschuldiges und lustig, ja, vielleicht so Primitives, aber whatever, it works. Und ich komm dahin und ich war schon irgendwie so ein bisschen so gespoilt. Ich so, okay, und wie viel werde ich da bezahlt? Und sie sind, hä? Nein, du stehst jetzt 4 Stunden lang in der Schlange, dann musst du $10 zahlen, du kriegst 3 Minuten. So was. Ja. Und ich so, okay, also ähnlich wie mein erstes Mal beim Sex. Okay, also und ich komme dahin und ich habe einfach meine Geschichte erzählt, ohne zu viel darüber nachzudenken. Und ich glaube, weil ich so physisch war und habe die ganzen Körpersprache-Sachen gezeigt und meine Positionen und was weiß ich, und die Leute, auch die Comedians haben gelacht. Das hat mir sehr viel bedeutet. Und da habe ich dem Marcello gesagt, weißt du was, so ansteckbar, ich will das machen. Und er sagt, great, dann machen wir vielleicht morgen in eine Bar. Ich so, nein, wir fliegen ja eh nächste Woche nach Wien. Buchen wir einfach ein Theater. Wir haben uns das Theater von meiner alten Schule, also ein wunderschönes Theater mit 300 Sitzplätzen. Ich habe gesagt, ich habe so viel in meiner Kindheit, in meiner Schule erlebt. Machen wir halt, wir buchen dieses Theater. Ich musste auch dafür zahlen. Verdammt nochmal, als Alumni sind wir, ja, kein Problem, 1500 Euro für den Abend. Und wir haben einfach eine Show gemacht, eine 1,5 Stunden lange Show. Ich habe auch die Regie geführt, ich habe das Ganze geschrieben, ich habe es meinen Brüdern gezeigt und für so Tipps gefragt. Und ich wollte wieder einfach ins kalte Wasser einspringen, weil ich glaube, die meisten Leute haben sehr Angst, Fehler zu machen. Ja. Und die haben Angst davor, wenn man keinen Erfolg hat. Aber man hat immer irgendwie einen Erfolg. Wenn man entweder hat man einen direkten Erfolg oder man lernt daraus. Ja. Und das habe ich gemacht. Das war also meine zweite Show, war eigentlich ein Special. Ach, wir haben es noch nicht rausgebracht. Ja. Weil es war nicht die allerbeste Show. Ich war so nervös, ich bin mit zu viel Energie auf der Bühne gekommen. Ich habe so goldene Konfetti-Maschinen gehabt, wo der Marcello im Lighting-Booth war. Und ich habe gesagt, wenn ich diesen Satz sage, mit dieser Musik musst du diese Konfetti-Maschinen, weißt du, so, bumm, sie müssen explodieren. Und plötzlich passiert es nicht. Und ich bin da und ich mache irgendeinen Rap oder so am Anfang und ich schaue rauf und er in einer Panikattacke, weiß nicht, welcher Knopf es ist, also er nimmt seinen Arm und alle Knöpfe einfach auf on und plötzlich war da Konfetti, ist fast in mein Gesicht explodiert. Ja. Konfetti, Licht, Disco-Lights, Licht an, aus, Musik an, aus, das war so lustig. Und dann wusste ich einfach, ich will das machen. Also ich bin nicht den normalen Weg sozusagen. Ja. Ich habe das nicht normal gemacht. Ich habe nicht in Bars angefangen und so weiter. Ich habe 3 1-Stunde Stand-Up-Shows gemacht innerhalb von 2,5 Jahren oder 3 Jahren. Jedes Jahr eine neue Show im Theater. Und erst, wenn ich nach Berlin gekommen bin, und ich habe hier ein paar Monate lang gewohnt, wo der David Hader, der hier auch, er ist ein Comedy-Liebhaber, hat eine Produktionsfirma hier, Tuberkultur, wir haben viel zusammen gearbeitet, er hat mein Stand-Up-Special jetzt produziert, wir haben auch für ZDF eine coole Show Heroes gemacht.
Ja, wo du deinen Vater triffst.
Genau.
Und mit ihm irgendwie so über deine Karriere sprichst. Und
genau,
so.
Ja. War auch eine lustige, aber auch eine sehr emotionale Folge. Ja. Also sie haben gesagt, wer ist dein Hero? Ich habe gesagt, Will Ferrell ist mir. Wir können ihn nicht leisten. Ich so, okay. Nein, dann habe ich Kevin Hart gesagt. Sie sind wie, was ist mit deinem Vater? Ich so, ja, oder weiß ich nicht, so Judd Apatow, dein Vater. Ich so, okay, mein Vater, ihr wollt glaube ich nur mein Vater. Und ich mache da ein bisschen mit. Nein, es war eine irrsinnig coole Folge. Und der David hat gesagt, du musst nach Berlin kommen. Ich organisiere dir monatelang jeden Abend einfach eine Open Mic oder Stand-Up-Show, wo du 5 Minuten, dann 8 Minuten, 10 Minuten machst. Und das habe ich dann jeden Tag. Ich glaube, an manchen Tagen habe ich 3 Shows am Abend gehabt. Da habe ich wirklich gelernt. Weil erst dann erfährt man auch, ob ein Witz funktioniert oder nicht. Und das Problem war vor allem in Zeiten von Corona. Und diese Show, meine letzte Show, war schon schwierig. Ich meine, Berlin war der Vorteil, dass ich viel geübt habe. Das war auch meine erste deutschsprachige Show. Ja. Aber in Corona-Zeiten war es wirklich so, ich kann die Witze nicht üben. Also ich muss einfach, weil normalerweise auch überall auf der ganzen Welt, vor allem wenn ich jetzt in L.A. bin, man sieht die größten Superstars üben. Mhm. Jeden Abend machen die dieselben Witze, bis sie irgendwie den Code knacken. Ja. Und dann machen sie ein Special. Und diesen Vorteil hatte ich nicht irgendwie, oder hatten viele nicht in den letzten 2 Jahren. Aber es war auch eine coole Herausforderung. Berlin hat mir da sehr geholfen, vor allem auf Deutsch. Und dann habe ich es einfach gemacht und wollte es auch gratis rausbringen, damit wir wieder einfach gemeinsam lachen können. Ja. Hoffentlich lachen können. Im schlimmsten Fall über mich lachen.
Ja, das kann man wirklich sehr gut. Das erinnert mich lustigerweise an diese Story. Ich habe vor einem halben Jahr oder so habe ich das Buch von Seth Rogen gelesen, Yearbook, so biografische Geschichten von ihm.
Ja.
Und da erzählt er auch, wie er Stand-up machen will und lernen will und so. Und dann hat er es tatsächlich geschafft, als junger Typ, den noch keiner kannte, einen Auftritt zu bekommen ich weiß nicht, ob es im Improv oder im Comedy Cellar in L.A. war. Mhm. Und hat sich so mega gefreut, weil er kam ja eigentlich aus Kanada und so, und dann konnte er da in L.A., durfte er auftreten. Und der war mega aufgeregt und so und hatte eine Viertelstunde bekommen und dachte so, wow, krass, jetzt geht's los und so. Und dann war er da und dann 5 Minuten vor seinem Auftritt kam jemand rein und gesagt, du, Jerry Seinfeld kommt kurz vorbei, der will ein paar neue Bits ausprobieren, du bist dann nach ihm. Und er so,
oh yeah. Okay, wow.
Und dann kam Seinfeld und hat natürlich, die Leute sind ausgerastet, weil er ja
natürlich
State of the Art zu der Zeit war und alle irgendwie, oh, der beste Comedian. Und dann kam danach irgendwie der junge Seth Rogen mit seinen ersten Gags auf die Bühne.
Oh
und die Leute alle so,
ja.
Traumatisch.
Es ist auf jeden Fall scary. Vor allem, ich meine, einer meiner Lieblingscomedians ist der Sebastian Maniscalco, der sehr physisch ist, der sehr. Ja, ich habe jetzt. Ja, oder Aziz Ansari, die, ja, die, und auch Jerry Seinfeld. Ich habe ihn erst viel später richtig kennengelernt, ja, also seine Comedy halt. Ja. Ja, es war ein komisches Gefühl, wo ich plötzlich auf der Bühne stehe im, in der Comedy Store, ja, in L.A. und mache halt meine 8 Minuten. Und am nächsten Abend sehe ich einfach, weiß ich nicht, ja, Chris Rock war zum Beispiel, ja, am nächsten Abend dort. Selber, ja, Mikrofon, selber nichts. Jerry Seinfeld hat seine Sachen geübt dort. Und es ist einfach ein skurriles Gefühl. Aber im Endeffekt ist es alles das Gleiche. Oder? Wir machen, wir erzählen, wir probieren einfach
das. Wir haben alles das gleiche Setup sozusagen.
Ja, und jeder übt, jeder macht Fehler, jeder macht Witze, die funktionieren und nicht funktionieren. Und das ist auch das Coole dort, dass man dieses Erlaubnis hat, zu floppen und zu failen und, ja,
zu bomben.
Ja. Genau. Ja. Genau. Obwohl, ich glaube, in Tel Aviv nennt man das nicht Bombing, sondern was anderes. I was like, God, I bombed. They're like, what, where, who, when, so, nein.
Ja, aber da lernt man natürlich am meisten draus. Das ist ja, ja, also so, wenn man so Sachen ausprobiert, aus dem Ausprobieren, und wenn Sachen nicht klappen, habe ich immer am meisten draus gelernt, genau, als wenn sie auf Anhieb geklappt hätten oder so.
Ja, und man lernt extrem viel, andere Menschen dabei zuzuschauen. Und, mhm, auch in der Schauspielschule zum Beispiel. Nicht nur, wenn eine Szene richtig toll ist oder wenn ein Film genial ist. Oder natürlich ist es wichtig, Top-Comedians zu studieren und zu lernen. Man muss im Endeffekt immer deine eigene Signatur finden. Ja. Was auch lange, ich arbeite noch immer daran. Aber ich finde, es ist auch wichtig, Leute zuzuschauen, die jetzt nicht einen tollen Abend haben. Ich habe auch sehr berühmte Leute gesehen, die einfach nicht. Natürlich kriegen sie einen riesen Applaus am Anfang. Ja. Sie können einfach nichts machen und sie kriegen schon einen Applaus. Das haben sie sich auch verdient. Aber im Endeffekt kann man sehr viel von anderen Fehlern lernen. Also nicht Fehler. Das Wort Fehler ist so komisch, aber anderen, ja, Bombings. Ja. Und
stimmt, ist das viel weniger komische Wort.
Ein leichteres Wort. Bombings. Ja. Man lernt daraus. Let's not bomb again. Ja. How about that? Aber ja, ich mag manchmal auch einen blöden Film zu schauen, weil dann lernt man auch was daraus.
Ja, absolut.
Und es alles nicht so ernst zu nehmen.
Das ist wahrscheinlich das Wichtigste in allem, was man tut. Vor allem sich nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen und die Sachen, die man tut, nie ernster zu nehmen als nötig.
Genau. Ja. Und auch nicht alle Stimmen zuzuhören. Wir leben in einer Welt, in einer Zeit, glaube ich, wo jeder eine Stimme hat, was sehr gut ist.
Ja.
Aber was auch schlecht ist, ist, dass jeder eine Stimme hat.
Absolut. Die große Dauerbewertung.
Genau, die Dauerbewertung. Und das heißt, dass man auch die negativen Kommentare nicht so ernst nehmen kann, außer man kann was daraus lernen. Das ist schon schön. Und wichtig, aber auch die positiven Kommentare. Also es ist immer schön. Ich habe jetzt, als ich, bevor wir angefangen haben, habe ich so einen schönen Comment gesehen auf dem YouTube-Video von meinem Special. So, ja. Now I'm happy oder irgend so etwas. Und es ist so schön zu lesen, aber auch die darf man nicht zu ernst nehmen, weil dann nimmt man auch die negativen sehr ernst.
Ja, man muss vielleicht,
weil es ist zu hohe Bewertung auf die positiven Sachen.
Ja, man muss vielleicht lernen, sie beide gleich viel oder wenig ernst zu nehmen. Ja. Also weil man hat ja, ich kenne das so von anderen Künstlern oder von mir auch, dass man oft so, man kriegt für irgendwas ganz viel Lob und viele gute Kommentare oder positive Kommentare, Leute sagen, oh, cool. Und dann kommt ein negativer Kommentar und dann denkt man so, ja, der hat, das stimmt schon, der hat schon recht und so. Obwohl gerade 500 Leute gesagt haben, super. Und dann sagt einer, na, nicht so gut. Und denkt man so, ja, wahrscheinlich ist es wirklich nicht so gut. Und das ist ja eigentlich auch bescheuert.
Ja, sehr schwer. Man muss einfach Confidence, Selbstsicherheit haben und an dich selbst glauben und okay damit zu sein. Wenn nicht, ich rede jetzt ziemlich oft über meine Eltern in dieser Folge und über meinen Vater, aber ich liebe es am Anfang jetzt so gesagt, ich weiß nicht, wie viel du darüber reden willst, aber mein Vater, und ich werde es jetzt vielleicht irgendwie nicht genau sagen, wie er sein Zitat geht, aber er sagt, ich kann dir nicht das Rezept für Erfolg geben, aber für Misserfolg, und das ist jeden glücklich machen zu wollen. Ja. Weil es funktioniert einfach nicht. Ja. Ich habe gerade so gestottert, nicht Erfolg. Deswegen heißt es schon auch Daddy Das, weil er wusste nie, ob es, mit Artikeln hat er sich nicht ausgekannt. Also er hat eine ganze Karriere ohne Worte eigentlich gemacht, weißt du? Also viel erreicht, ohne ein Wort zu sagen. Ja. Ich rede manchmal viel zu viel. Aber er hat immer gesagt, ist es der Haus, das Haus, die Haus? Der Comedian, das Comedian, es ist so kompliziert für mich, noch immer, bis heute. Und er sagt immer, weißt du, Nadiv, es ist egal, wenn ich nicht weiß, ob es der, dir oder das ist, sage ich einfach, da. Und ich so, hä? So, ja, da. The house, the Kinder, the Comedian. Das funktioniert irgendwie. Selbstsicherheit.
Na, das
Confidence.
Stimmt. Das ist sehr, sehr, sehr guter Trick. lieber Nadiv, ich hoffe, dass ich bin sehr gespannt, was noch alles von dir kommen wird. Also ich, das ist ja, du stehst ja wirklich gerade am Anfang und scheinst irgendwie jetzt gerade so bei dir angekommen zu sein und jetzt erst so richtig loszulegen. Deswegen, ich kann wirklich allen nur empfehlen, dieses Special auf YouTube zu gucken und bin sehr, sehr aufgeregt, was wir noch alles von dir sehen werden. Wenn du dann wirklich Hollywood-Star bist, dann musst du unbedingt nochmal wiederkommen und dann reden wir darüber, was alles für geile Sachen im Goodiebag bei den Oscars drin ist und so.
Deal, ja. Wahrscheinlich eingelegte israelische Gurken und Hummus und Cream Cheese.
Also vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Es hat mir mega Spaß gemacht, war ein ganz tolles Gespräch. Du bist ein super Typ und wie gesagt, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns irgendwann nochmal hier wieder treffen.
Machen wir auf jeden Fall. Tausend Dank. Danke. Cool. Danke.
Vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer und hat heute das erste Mal ein eigenes Mikro gehabt. Und ihr, liebe ZuhörerInnen der Nils-Wogelberg-Erfahrung, wir hören uns nächste Woche wieder hier zu einer neuen Folge der NBE. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Hey, Nils, die Nils-Bokeberg-Erfahrung.